11, wenn ihr eure Hefte habt, blättert sie. Solltet ihr beim Rausnehmen der Hefte feststellen, dass ihr mehr als ein Exemplar habt, dann ist das nicht ganz im Sinne des Erfinders. Wir haben nämlich ungefähr 20 Hefte mehr gedruckt, als Teilnehmer angemeldet sind. Und trotzdem werde ich jetzt im Stundenrhythmus gefragt, ob ich noch weitere Hefte habe. Ich habe keine. Also irgendwo muss jemand sich mehr als ein Heft geschnappt haben. Oder wir haben irgendwo eine Kiste versteckt unter irgendeinem Tisch. Also wer mehr als sein persönliches Exemplar hat, seid so nett, gebt's vorne wieder ab. Möglich das, wo ihr noch nichts reingemalt habt. Und dann können auch andere das Heft benutzen. Das ist übrigens nur für euch produziert worden. Also das ist die erste Auflage. Und ich werde sicherlich noch das eine oder andere ändern und irgendwann gibt es dann wieder neue Hefte, aber wir haben die jetzt nicht 1000 Stück irgendwo in irgendeinem Lager liegen. Außerdem wurde ich gebeten anzusagen, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr sie mir stellen. Das halte ich für normal, deswegen lädt man ja einen Referenten ein und holt gleich nicht einen Videoclip. Aber vielleicht traut sich der eine oder andere nicht und den möchte ich ermutigen. Kommt nach dem Vortrag auf mich zu. Müssen auch mal gucken, wenn 20 Leute kommen, ob man dann gemeinsam redet, weil vielleicht ja der eine die gleiche Frage hat wie der andere oder ob wir das irgendwie hinkriegen. Beim Volleyballturnier lässt sich nicht so gut diskutieren. Es wäre schon hilfreich, jetzt die Zeit nach der Predigt zu nehmen, um dann miteinander zu sprechen. Wer sich überhaupt nicht traut, weil ich so laut und so schwer und so groß bin, schmeißt einfach einen Zettel da vorne in diesen Feedback-Kasten, schreibt irgendwo eine Frage drauf und entweder euren persönlichen Namen, so viel zum Thema Anonymität, oder irgendein Codewort, ich heiße Donald Duck, und dann könnte ich sagen, Donald Duck hat die Frage gestellt und dann beantworte ich die gerne morgen oder übermorgen von hier vorne. Also, nutzt die Kanäle, die da sind. Im Notfall findet ihr irgendwo in dem Heft auch meine E-Mail-Adresse. Da stehen 5 E-Mail-Adressen dran, irgendwie landen alle bei mir, aber nehmt möglichst die richtige hinten auf der vorletzten Umschlagseite. Da steht die richtige E-Mail-Adresse. Gut. Lasst uns ins Thema einsteigen und ich möchte euch schon mal ein Stück weit vorwarnen. Es gibt in der Lehre über Predigten, in der sogenannten Homiletik, verschiedenste Predigtmodelle und wir hatten gestern eher eine Themenpredigt. Wir haben so mal einen kurzen Schwung über die biblische Lehre der Vergebung gemacht. Heute wird sich der Stil komplett ändern und in den Stil ändern, den ich eigentlich für den einzig wahren Weg halte. Ich hoffe, dass mir jetzt keiner böse ist. Ich bin großer Fan der Auslegungspredigt. Das heißt, ich nehme den Text, wie er vom Heiligen Geist uns gegeben ist. Ich ackere ihn Vers für Vers mit euch durch, um dann, nachdem wir uns sehr viel beschäftigt haben mit dem, was da eigentlich steht, zu Ergebnissen zu kommen. Das ist allerdings ein bisschen anstrengend, weil nicht jeder Vers so wahnsinnig griffig ist und manch ein Vers sogar vielleicht ein bisschen kompliziert ist. Und das sind die Verse, die Themenprediger dann oft überspringen. Aber das geht ja dann auch nicht. Das ist ja nicht okay. Wir müssen uns ja leider auch den komplizierteren Themen widmen. Also heute Auslegungspredigt und wer seine Bibel dabei hat, aufschlagen bitte, Philemonbrief recht weit hinten zu finden. Sucht den Hebräerbrief, den findet man recht leicht und dann ein bisschen zurückblättern. Und ich habe heute Morgen in der Mitarbeiterrunde gefragt, welche Bibelübersetzung ist denn hier die wohl am meisten vertretene und wir konnten uns nicht so richtig einigen. Viele sind mit Neue Bibel heute unterwegs oder früher Neue Evangelistische Übersetzung genannt. Manch einer hat vielleicht Hoffnung für alle, weil sie kostenlos runterladbar ist über YouVersion. Die Alteingesessenen arbeiten natürlich mit Elberfelder Bibel. Ja, 1905. Da wirst du noch als Weib bezeichnet. Willst du das? Ja, also. Alles gut? Das Problem bei der Auslegungspredigt ist, dass ich erkläre Wörter. Ich sage, guckt, in dem Vers steht das Wort. Und alle gucken in ihre Übersetzung, bei mir steht das Wort gar nicht. Das ist ein bisschen blöde. Ich kann jetzt bloß schlecht 10 Auslegungspredigten parallel halten. Und wenn ich jedes Mal erstmal sage, bei Hoffnung für alle steht das, bei Neue Genfer steht das, bei Neue Bibel heute das, bei Schlachter 2000, Schlachter 51, Elberfelder 1800, weiß ich was. Das kriegen wir nicht hin. Von daher, wir machen so, ihr arbeitet mit euren Bibeln und ich arbeite mit meiner. Und ich packe meinen Text vorne dran, damit ihr zumindest ab und zu mal eine Orientierung habt, worüber der Typ gerade redet. Okay? Aber ich finde es gut, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, arbeitet mit denen, markiert da drin, macht euch Notizen, sofern die App das zulässt. Okay. Der Philemonbrief bietet uns keine grundsätzlichen Lehraussagen über das Thema Vergebung an, wie wir sie gestern behandelt haben. Der Philemonbrief ist auch kein Gleichnis, welches uns das Thema Vergebung im Rahmen einer Geschichte irgendwie näher bringen soll. Der Philemonbrief ist etwas anderes. Und wie ich gestern schon sagte, das Faszinierende am Philemonbrief ist, dass in ihm das Wort Vergebung oder Vergeben überhaupt nicht drin vorkommt. Warum ich den Philemonbrief so liebe und warum ich ihn auch unter das Thema Vergebung stelle, ist, ich glaube, dass dieser Brief eine ganz praktische Anleitung zum Vergeben ist. Dass er in eine Situation hineingeschrieben wurde, wo ein Mensch in der Situation ist, sich zu fragen, soll ich vergeben oder nicht? Und er von einem geistlichen Ratgeber viele Hinweise kriegt, das Richtige zu tun. Und dieser Mensch macht am Ende höchstwahrscheinlich auch das Richtige, indem er vergibt. Es kommt Fleisch an die Knochen der Theorie. Butter bei die Fische, wie manche Nordlichter sagen. Aus Theorie wird Praxis. Ohne viel Herumgequatsche, aber aus einer verinnerlichten Kultur der Vergebung heraus. Weil die Akteure im Philemonbrief Vergebung verstanden haben in ihrem Herzen. Deswegen handeln sie auf eine bestimmte Art und Weise. Und damit denke ich, dass uns der Philemonbrief Menschen vorstellt, die einen vergebenen Charakter haben. Dass uns der Philemonbrief erklärt, wie ein vergebener Mensch handelt. Und dass uns der Philemonbrief auch erklärt, was einen vergebenen Menschen zum Vergeben motiviert. Und das ist genau Bestandteil unserer nächsten Bibelarbeiten. Gestern hatten wir den Überblick. Heute werden wir uns mit den ersten 7 Versen beschäftigen und die anderen beiden Themen sind dann morgen und übermorgen dran. Aber das Problem bei Briefen ist immer, wir sind ja nicht dabei gewesen. Wenn ihr die Bibel lest, grundsätzlich, gerade wenn ihr Briefe lest, bedenkt immer, dass da irgendjemand aufgrund gewisser Informationen, die er hat, einen Empfänger, die auch bestimmte Informationen haben, etwas schreiben. Wir haben aber die ersten Informationen nicht, wir haben die Informationen der Empfänger nicht, wir haben nur das, was übermittelt wird. Das ist so, als wenn du einen Arztbrief bekommst. Ja, da ist der Kranke nicht zu sehen, da ist der Therapeut nicht zu sehen, du siehst nur das Mittelglied. Und man muss aus dem Mittleren heraus versuchen zu schlussfolgern, was war denn der Auslöser, der zu dem Brief geführt hat und wie ist der Empfänger vermutlich damit umgegangen. Und da will ich versuchen, euch heute mit reinzunehmen in die historische Situation. Also das Ding wandert hier. Gut. Oder ich bewege mich zu viel, ist vermutlich. Gut. Lasst uns eine kleine Zeitreise machen. Eine Zeitreise in die Vergangenheit. Jesus ist nicht vor 2000 Jahren gestorben, sondern erst vor 30 Jahren. Wir befinden uns also im Jahr 60 nach Christus. Und nicht im schönen Mecklenburg-Vorpommern, sondern in dem, was man damals Kleinasien nannte, heutige Türkei. Und da trifft sich eine Gemeinde nicht in einer Schule, sondern bei jemandem zu Hause, in einem Privathaus, um zu beten, einander die Worte der Apostel weiterzugeben, die Lehre des Herrn Jesus. Und während diese Gemeinde sich da trifft, vermutlich wird laut gequatscht, ich garantiere euch, so einen lauten Trailer gab es damals noch nicht. Steht plötzlich jemand auf. Und zwar der Mann, dem das Haus gehört, in dem sich die Gemeinde trifft. Und alle schweigen, alle gucken denjenigen an. Der Mann heißt Philemon. Und vielleicht hat er damals zu seinen Geschwistern seiner Hausgemeinde wie folgt geredet. Liebe Geschwister, meine Familie und ich, wir haben vor kurzem einen Brief erhalten. Dieser Brief wurde geschrieben von einem sehr, sehr lieben Freund. Wenn dieser Freund nicht gewesen wäre, ich glaube, ich wäre überhaupt nicht unter euch. Eigentlich geht es in diesem Brief um etwas, was meine Frau als Chefin unserer häuslichen Verwaltung anbetrifft. Aber natürlich betrifft es mich als Familienoberhaupt auch in ganz besonderer Weise. Aber darüber hinaus seid ihr alle auch von dieser Angelegenheit betroffen. Ich möchte euch aber deswegen, weil einige von euch das schon wissen, einige nicht wissen, ein bisschen die Hintergründe erläutern. Und anschließend möchte ich euch diesen Brief auch vorlesen, den ich bekommen habe. Vor einiger Zeit ist einer meiner Haussklaven namens Onesimus weggelaufen. Einfach weg. Eines Morgens trat er seine Arbeit nicht an. Wir suchten ihn. Und wir fanden ihn nicht. Und ihr wisst, was das für ihn bedeutet. Und was das für mich bedeutet. Nicht nur, dass der Kaufpreis für ihn verloren gegangen war, sondern wir mussten spontan eine Ersatzkraft für ihn besorgen, der seine Aufgaben übernimmt. Wir haben auch ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, einen Fugitivarius anzustellen, also einen berufsmäßigen Fänger für entlaufene Sklaven. Was uns aber viel mehr beschäftigt hat, ist die Frage, warum ist Onesimus weggelaufen? Liebe Geschwister, ihr kennt mich und meinen Lebensstil, oder? Bin ich einer, der seine Knechte unangebracht schlägt oder der sie hungern lässt, der sie schlecht behandelt? Haben wir als Gemeinde vielleicht zu viel Druck auf ihn gemacht mit dem Evangelium von unserem geliebten Herrn Jesus? Ist er vielleicht geflohen, weil er sich nicht bekehren wollte, aber den Druck seines Gewissens auch nicht mehr ausgehalten hat? Oder hat er die Predigt von der christlichen Freiheit so falsch verstanden, dass er sie umgesetzt hat und geflitzt ist? Einige haben vermutet, dass es einfach grundsätzlicher Freiheitsdrang ist. Denn Unfreiheit kann da, wo ein gütiger Herr waltet, trotzdem immer noch dazu führen, dass schwerste seelische Belastungen entstehen. Wir konnten die Frage nicht beantworten, warum er geflitzt ist. Aber dann, vor ein paar Tagen, klopft es an der Tür. Wir öffnen und wer steht da? Onesimus. Onesimus hat mich zwar freundlich und doch gleichzeitig reichlich ängstlich angeschaut und hat mir daraufhin den Brief von dem geliebten Paulus in die Hand gedrückt. Den habe ich natürlich sofort gelesen und weil er nicht nur an mich adressiert ist, sondern auch an euch, deswegen lese ich ihn euch jetzt vor. Wir wissen nicht, ob das so gelaufen ist damals. Das ist ausgedacht, das habe ich mir ausgedacht. Aufgrund der Informationen, die wir in dem Brief haben und aufgrund der kulturellen Informationen, die wir haben. Ein Sklave, der entfloh, hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Es gab Leute, deren Job es war, solche Leute wieder einzufangen und dann je nach Auftragslage entweder zu bestrafen, tot oder zurückzubringen und auf dem Weg übel zu behandeln. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und das Wichtige ist, die Gemeinde hat mitbekommen, dass Onesimus weggelaufen ist. Die Gemeinde trifft sich im Haus von Philemon Woche für Woche, vielleicht unterhalb der Woche. Was ich nicht weiß, ist, welchen Job Onesimus dort hatte. Aber vielleicht war er derjenige, der dann die Leute immer reingelassen hat, der die Stühle aufgestellt hat oder die Sitzgelegenheiten vielmehr, der sie vielleicht auch die Leute bedient hat. Und plötzlich war Onesimus nicht mehr da. Und die Leute haben getuschelt, die Leute haben geredet miteinander und dann entstehen Fantasien, wie auch heute noch in den Gemeinden. Jeder irgendeine Meinung hat zu irgendetwas, was passiert. Egal wie viel Sachinformation er hat. Jeder im Raum, angefangen bei Onesimus bis hin zu der Gemeinde, stellt sich die Frage, was machen wir denn jetzt? Rein kulturell, rein strafrechtlich hat dieser Mann ein Verbrechen begangen, Onesimus. Weil er geflitzt ist. Wie gehe ich jetzt damit um? Ausführen oder nicht ausführen? Jetzt steht Onesimus plötzlich in der Gemeinde. Sollen die Leute den grüßen oder ignorieren, angucken oder nicht angucken? Einen Tritt in den Hintern geben, wie er nur so blöde sein kann, dass er sich so und so verhält? Das ist eine ganz große Unsicherheit in der Gruppe. Aber da ist er noch, dieser Brief von Paulus. Ich lese ihn euch vor. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder, Philemon, dem Geliebten und unserem Mitarbeiter und Apphia, der Schwester und Archippus, unserem Mitknecht oder Mitkämpfer und der Gemeinde, die in deinem Haus ist. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke. Da ich von deiner Liebe und dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast. Dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis allen Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich ziemt, bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen als ein solcher, wie ich bin, Paulus, der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Den habe ich zu dir zurückgesandt. Ihn. Das ist mein Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir diene in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer behalten solltest. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf wie mich. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir irgendetwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden. Erquicke mein Herz in Christus. Da ich deinem Gehorsam vertraue, habe ich dir geschrieben und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Zugleich aber bereite mir eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas und meine Mitarbeiter. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Ich möchte mich zunächst mit dem Briefanfang beschäftigen, ein Bereich, der von den meisten Bibellesern ziemlich schnell gelesen, um nicht zu sagen überlesen wird. Man weiß ja, es kommt von Paulus und irgendwie tauchen meistens Timotheus und Titus oder irgendwelche anderen Typen mit auf. Und an wen der Brief ist, das steht ja meistens schon oben in der Überschrift. Also warum lange lesen? Aber ich glaube, dass dieser Briefanfang wahnsinnig interessant ist. Weil wir jetzt die Situation berücksichtigen, in der der Brief geschrieben wurde, und weil wir intelligent uns ranwagen an den Text und sagen, warum schreibt Paulus, der ein konkretes Anliegen hat, diesen Brief so, wie er ihn geschrieben hat? Die wichtigsten Beteiligten kennenlernen. Wir reden über Absender, Empfänger und später noch zu einem Informanten. Paulus stellt sich in dem Brief vor als ein Gefangener Jesu Christi. Da oben. Die Hoffnung für alle und die Neue Bibel heute interpretieren das schon, und zwar gut. Ich lobe selten die Hoffnung für alle, aber an der Stelle kann ich es leider nicht anders tun. Aber es ist schon erstmal spannend, dass da steht, ein Gefangener Christi Jesu. Aus zweierlei Gründen ist das spannend. Erstens, wenn ihr euch mal alle Briefe von Paulus anguckt, das sind die Briefe, die vor dem Philemonbrief kommen, dann werdet ihr bei den meisten Briefen feststellen, dass er anders eröffnet. Nämlich, dass er sagt, Paulus, ein Apostel Christi Jesu. Nehmt zum Beispiel den Galaterbrief, den schärfsten Brief, den der Apostel jemals geschrieben hat. Der Galaterbrief ist gegen Gesetzlichkeit, könnt ihr euch merken, G. Ja? Und Gesetzlichkeit ist für Paulus, dem Ex-Pharisäer, eine richtig schlimme Sache. Und in diesem Brief verwendet er Wörter, die ich jetzt mal hier nicht wiederholen werde, aber richtig scharf ist er dort. Und da sagt er am Anfang, dass er ein Apostel Christi Jesu ist. Das heißt, er holt seine Credentials raus, wie man in den FBI-Filmen immer sagt, ja? Also seinen Dienstausweis nach dem Motto, hallo, ich bin nicht der kleine Ansgar, der in Kriebels irgendwas sagt, sondern ich bin Apostel Christi Jesu. Und das, was ich hier schreibe, das ist das Reden des Herrn. Aber im Philemon-Brief macht er das nicht. Und das ist das, was ich interessant finde. Warum macht das nicht? Und welche Formulierung verwendet er stattdessen? Wichtig ist erstmal, dass der Apostel nicht auf seine Autorität pocht. Was er später dann auch nochmal genauer ausführen wird. Er bezeichnet sich, und lasst uns vielleicht damit starten, als Gefangener Christi Jesu. Und auch da wieder finde ich spannend. Fällt euch auf, dass er sich nicht als ein Gefangener Roms bezeichnet? Obwohl er sich in römischer Gefangenschaft ja befindet. Es ist ja nicht so, dass Jesus Christus ihm mit Handschellen irgendwie durch die Gegend führt. Oder er in einem Gefängnis von Jesus Christus gebaut sitzt. Sondern er sitzt in einem römischen Gefängnis. Aber Paulus sagt, ja, ich sitze hier. Und da steht ein Römer vor der Tür. Alles klar. Aber glaubt doch bitte nicht, dass ich hier bin, bloß weil die Römer auf die Idee gekommen sind, mich hier zu verhaften. Glaubt doch bitte nicht, dass ich hier gefangen bin, weil da ein Römer vor der Tür steht. Ich bin hier gefangen, weil was? Jesus Christus das möchte. Der Plan von Jesus für mein Leben ist, jetzt mal gefangen zu sein. Und irgendwann ist der Plan von Jesus Christus, dass ich wieder rauskomme. Das deutet er ja am Ende an, dass er sagt, bereitet mir schon mal eine Herberge. Sprich, klappt das Feldbett auf und legt schon mal einen frischen Bezug drauf. Ich glaube, dass der Herr mich bald aus dieser Gefangenschaft entlassen wird. Und dann müssen die Römer das natürlich auch tun. Weil wenn der allmächtige Gott das beschließt, naja, was sollen denn die kleinen Römer machen? Muss man nicht Daniel 7 lesen, um das zu glauben. Paulus hat eine ganz klare Sicht, wie es auch der Herr Jesus hatte. Wir feiern Ostern. Vor Ostern war dieses Verhör vor Pilatus. Pilatus interviewt ihn, stellt ihm ein paar Fragen. Und irgendwann sagt Pilatus, weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dir das Leben zu nehmen? Jeder von uns würde sagen, stimmt. Und wie antwortet Jesus? Diese Macht hättest du nicht, wenn sie dir nicht von oben gegeben worden wäre. Das heißt, Jesus und auch Paulus in seinem Brief haben eine ganz klare Sicht, es gibt irdische Verhältnisse, da ist ein Pilatus, der Macht hat, da ist ein Römer, der einen Schlüssel fürs Gefängnis hat. Aber das ist Erde, das ist untergeordnet. Über allem thront ein majestätischer Gott, der den einen ins Gefängnis schickt und der den anderen, den Römern ausliefert, damit sie ihn am Ende kreuzigen. Aber es sind nicht die Römer, die kreuzigen. Es ist eigentlich der Wille des Herrn, dass das geschieht. Und das ist dieses Denken, was Paulus hier transportiert, dass er sagt, ich bin ein Gefangener. Ich kann mich gerade nicht so bewegen, wie ich in meinen tollen missionarischen Plänen mir das vorgenommen habe. Aber das steht alles in der Hand Gottes. Ist das eine Gelassenheit, eine geistliche Gelassenheit, die toll ist? Die wünsche ich euch auch. Du magst einen miesen Vorgesetzten haben, einen miesen Offizier, der vorgesetzt ist, einen miesen Chef, einen miesen Abteilungsleiter, einen miesen Prof, einen miesen Studienleiter, was auch immer. Vielleicht sogar miese Eltern. Frag meine Kinder. Aber da gibt es immer noch was darüber. Und habt das vor Augen. Paulus, meiner Meinung nach, verwendet diese klare Aussage, ich bin ein Gefangener Christi Jesu, um bei Philemon verschiedene Dinge auszulösen. Philemon ist sein geistliches Kind. Philemon ist durch Paulus zum Glauben gekommen. Und wenn er hört, dass Paulus im Gefängnis ist, kann ich mir gut vorstellen, dass irgendwelche Tränen in seine Augen steigen. Dass er sagt, dieser tolle Apostel, der so viele Wunder getan hat, der so viele Gemeinden gegründet hat, der mich zum Glauben geführt hat, der mich vielleicht 1, 2, maximal 3 Jahre begleitet hat in meinen ersten Glaubensjahren, der mich ausgebildet hat, mein Mentor, der sitzt im Gefängnis. Da kommen die Tränen. Das heißt, hier wird ganz schnell eine ganz persönliche Ebene hergestellt. Aber die Botschaft ist, Paulus auf der einen Seite, ich bin gelassen, das ist der Wille des Herrn. Aber lieber Philemon, wenn ich hier im Gefängnis sitze, weil ich das Evangelium verkünde und es der Wille des Herrn ist, könntest du vielleicht auch die folgende Aufgabe, die ich dir mit folgendem Brief darstelle, auch erfüllen, und zwar für deinen Herrn? Kannst du Onesimus vergeben, weil es der Wille Gottes für dich ist, so wie ich es im Gefängnis aushalten kann, weil es der Wille Gottes für mich ist? Timotheus wird als Mitabsender erwähnt. Auch wenn er nicht der Verfasser des Briefes ist, das erkennt er darin, wenn er mal kurz rüber geht, es ist alles in der Ich-Form geschrieben. Ich, mir und mein. Das heißt, Paulus redet aus seiner Position. Timotheus steht hinter dem Anliegen, ist aber nicht der eigentliche Mitverfasser. Geschrieben ist das Ganze an Philemon. Wir haben ihn kennengelernt, der Mann, der ein großes Haus hat, der also irgendwie vermögend sein muss, weil sonst könnte er sich ein großes Haus nicht leisten. Und dieser Mann liebt Paulus und wird von Paulus geliebt und hat eine Zeit mit Paulus zusammengearbeitet. Wir wissen nicht genau, wie diese Beziehung entstanden ist, weil uns der Brief dazu nichts sagt. Wir erfahren nur aus dem Philemonbrief etwas über Philemon. An keiner anderen Stelle der Bibel erfahren wir mehr Informationen. Wir wissen auch, dass Paulus bis zu diesem Zeitpunkt nie in Kolossä gewesen ist, der Stadt, wo Philemon wohnt. Aber Paulus ist in der größeren Stadt in der Gegend gewesen, in Ephesus, und hat dort 3 Jahre lang gearbeitet. Und wir vermuten, dass er in Ephesus wahnsinnig viele Menschen kennengelernt hat, unter anderem Philemon, und diese Leute dann dort das Evangelium kennengelernt haben, sich bekehrt haben, sie die ersten Schritte von Gemeindegründungsarbeit gelernt haben und dann in ihre jeweiligen Heimatstädte zurückgekehrt sind, unter anderem nach Kolossä, was nicht irre weit weg ist. Also das kann man in einem Tagesmarsch erreichen. Auch Epaphras, der am Ende des Briefes erwähnt wird, wird genauso zum Glauben gekommen sein. Ich finde, dass der einleitende Vers, den wir so gerne überlesen, sehr viel Wertschätzung zum Ausdruck bringt. Paulus tritt nicht mit Autorität auf, sondern wertschätzend. Er schreibt an Philemon, dem Geliebten und unserem Mitarbeiter. Vielleicht könnt ihr mit mir nochmal einen Schritt zurücktreten. Ich kann es nicht, weil ich sonst auf der Bühne lande. Aber nochmal kurz einen Abstand gewinnen zu dem Brief. Paulus will von Philemon was, oder? Paulus möchte, das ist jetzt meine These und irgendwann werdet ihr hoffentlich der auch folgen, Paulus möchte, dass Philemon dem Onesimus vergibt. Warum schreibt er den Brief aber nicht nur an Philemon, sondern an Apphia, der Schwester, Archippus und der Gemeinde? Entschuldigung, falsche Richtung. Ist das nicht eine Privatangelegenheit? Was geht denn das die ganze Gemeinde an? Da ist so ein bisschen Eigentum von ihm weggelaufen. Schon ein komisches Gefühl für uns heute von Menschen als Eigentum zu reden, aber so war es damals. Der hat sich den gekauft, der gehörte ihm und jetzt ist dieses Eigentum weggelaufen. Wer sind diese Apphia, dieser Archippus? Manche vermuten, dass Apphia die Ehefrau von Philemon ist. Coole Vermutung. Am Ende eine Vermutung. Wir wissen es nicht. Sie wird nirgendwo anders erwähnt. Manche vermuten auch, dass Archippus der Sohn von Philemon an Apphia ist. Coole Vermutung. Eine Vermutung. Wir wissen es nicht. Der Mann wird zwar noch im Kolosserbrief erwähnt, einem Brief, der zeitgleich mit dem Philemonbrief geschrieben wurde und von den gleichen Leuten auch überbracht wurde. Und in diesem Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 17, da wird dieser Archippus ermuntert, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Okay, also ich kann euch nicht mehr zu meinen Leuten sagen, weil die Bibel nicht mehr dazu sagt. Aber ich frage mich, warum kriegen diese beiden Typen und warum kriegt die gesamte Gemeinde den Brief, wenn es doch so eine Privatangelegenheit ist? Ich hatte in meiner Gemeinde vor einem Dreivierteljahr eine Szene. Also bei uns in der Gemeinde ist es üblich, wir haben eine erste Stunde, da wird Brotbrechen gefeiert und gebetet, dann ist eine größere Pause und dann gibt es die zweite Stunde mit der Wortverkündigung. Ich mache mich manchmal lustig über meine Gemeinde. Ein Lied, ein Gebet, eine Predigt, Ende. So ein bisschen streng und formal. Naja. Und in dieser Pause, ich nehme euch beide, also ihr seid keine Brüder, ich muss euch beide nehmen, unterhielten sich zwei Brüder auf eine Art und Weise, wo ich immer mehr, ich war nicht dabei, ich saß, stand nur in der Nähe rum, bekam das so mit und bekam die Frequenz mit, den Tonfall mit und die Wortwahl. Und ich dachte mir, oh weia, wie gehen die denn miteinander um? war ein bisschen traurig über die Art, wie sie umgehen. Es war jetzt nicht laut, aber es war jetzt auch nicht getuschelt und nur, weil ich mein Ohr genau dazwischen gehalten habe, habe ich es mitgekriegt. Ich habe eine Woche später mir die beiden geschnappt und gesagt, ich würde gerne ganz kurz was mit euch besprechen. Lasst uns mal in den Nebenraum gehen, das ist bei uns einfach, weil wir haben eine ganze Schule als Gemeindehaus. Also so wie ihr hier die Osterjugendtage in der Schule habt, so ist unser Leben jeden Sonntag. Und ich habe den beiden einfach beschrieben, was ich beobachtet habe. Schönen Gruß an die 20 Leute aus meinem gestrigen Seminar. Ich habe einfach nur gesagt, ich habe euch da reden gehört und ich habe folgende Wörter gehört und ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, dass ihr so und so erregt seid. Und dann haben sich die beiden angeguckt und gesagt, es ist gut, dass du es sagst, Ansgar. Das war den beiden bewusst, also sie haben die Beobachtung überhaupt nicht bestritten, sie haben gesagt, ja, das war genau so, aber sie haben es überhaupt nicht als schlimm empfunden. Wir gehen seit Jahren so miteinander um. Da meinte ich, ja, aber wir haben Gäste da und andere kriegen das mit und ich bin ja nun kein Gast, ich bin jetzt auch seit ein paar Jahren in der Gemeinde. Das ist nicht liebevoll gewesen, sondern ihr habt einander verächtliche Wörter an den Kopf geworfen. Und dann sagten sie, es ist gut, dass du uns das sagst. Das müssen wir ändern. Menschen bekommen uns mit, wie wir als Christen miteinander umgehen. Und wir wollen ein gutes Zeugnis sein, sagten die beiden. Das musste ich ihnen gar nicht sagen. Ich musste nur noch mal darauf hinweisen, Leute, da läuft was schief. Die haben dann das miteinander geklärt und gehen seitdem viel freundlicher miteinander um. Warum erzähle ich das? Wenn Jesus lehrt, dass Menschen an der gegenseitigen Liebe, die wir untereinander haben, erkennen können, dass wir Kinder Gottes sind, dann ist unser Verhalten keine Privatsache. Nicht alles, was hinter irgendeiner verschlossenen Wohnungstür oder Zimmertür geschieht, ist Privatangelegenheit. Das möchten wir gerne. Was mischst du dich in meine Privatangelegenheit ein? Hallo, es geht am Ende immer um das Zeugnis, das wir abgeben vor der Welt. Deswegen denke ich, schreibt Paulus nicht nur an Philemon. Weil die Gemeinde mitgekriegt hat, dass Onesimus weggelaufen ist. Weil die Gemeinde jetzt mitbekommt, Onesimus ist zurückgekommen. Und die Frage ist, wie wird das Ding gelöst werden? Die Gemeinde wird mit in diese praktische Lehrstunde von Vergebung hineingenommen. Damals und mit euch auch heute. Und um noch was draufzusatteln. Sie werden auch in eine gemeindliche Verantwortung hineingenommen. Indem sie mitbekommen, was der Apostel dem Philemon schreibt, können sie beobachten, ob Philemon das auch tut. Ob er gehorsam ist oder sich nicht richtig verhält. Und dann haben sie ein Problem an der Backe. Weil dann müssen sie nämlich auch mit Philemon gegebenenfalls darüber reden. Denn eins ist klar, Paulus kündigt am Ende nicht nur nicht ganz unbewusst an, übrigens, ich werde kommen, bereite mir schon meine Herberge. Na, was heißt denn das? Paulus wird kommen, wird sich angucken, wie mit Onesimus umgegangen wurde, von Philemon her, von Archippus, von Apphia her und von der Gemeinde. Und wenn das nicht ordentlich lief, dann wird der Apostel tatsächlich mal als Apostel auftreten und sagen, Leute, so geht's ja nun gar nicht. Wir sind ein Zeugnis für den Herrn. Und wenn wir keine Vergebung praktizieren, sind wir ein schlechtes Zeugnis für den Herrn. Deswegen geht der Empfängerkreis weit über die eigentliche Person hinaus und ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen nachvollziehen. Den Epaphras habe ich nur kurz draufstehen, dass er merkt, dass in Vers 23 erwähnt wird, dass er neben anderen Personen anwesend ist. Ich sage gleich noch was zum Epaphras. Nach dem Standardgruß in Vers 3, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, geht es dann tatsächlich zum Charakter eines vergebenen Menschen. Und ich möchte das wie folgt gliedern. Auch hier seht ihr in den Klammern angegeben jeweils die Verse, Vers 4 bis Vers 7. Ein vergebener Mann ist Grund zum Dankgebet, Vers 4. Das Spannende am Philemon-Brief ist, dass dort die Charaktereigenschaften eines vergebenen Menschen nicht wie in einem Lehrbuch stehen. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Sondern, dass sie eingewoben sind in einem Brief zwischen zwei Menschen. Das heißt, wir müssen schon genau hingucken, um nachvollziehen zu können. Bitte erinnert euch noch einmal daran, dass Paulus den Briefempfänger sehr gut kennt, im Gegensatz zu uns allen. Paulus kennt diesen Mann, er hat jahrelang mit ihm zusammengearbeitet. Und darüber hinaus informiert uns dieser Vers 23 darüber, dass noch ein Epaphras gerade bei ihm ist. Ich weiß nicht, ob ihr Epaphras kennt. Normalerweise kennt kein Mensch Epaphras. Von ihm heißt es in diesem Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 12 bis 13, dass er alle Zeit um die dortigen Christen in seinen Gebeten ringt. Er ist ein Beter. Epaphras ist ein Beter. Wofür betet er? Für die Christen. Wow. Und es heißt im gleichen Vers, dass er viel Mühe um die Menschen in Kolossä, Laodicea und Hierapolis hat. Drei Städte oder Dörfer in der Gegend. Er ist also nicht nur ein Beter für die Christen, sondern etwas, was wir heute Hirte oder Seelsorger nennen würden. Er ringt um die Christen. Er hat viel Mühe um die Menschen in den Gemeinden. Ein Seelsorger, ein Hirte, ein Beter. Seelsorger, Hirten und Beter kennen Menschen sehr gut. Und der ist bei Paulus. Oh, Epaphras kennt Philemon. In Kolosser 1, Vers 17 wird auch Epaphras als ein geliebter Mitknecht und als ein treuer Diener des Christus bezeichnet, der eine enorme Liebe zu den Christen in Kleinasien hat. Vielleicht hat er sogar die Gemeinde in Kolossä gegründet. Das heißt, Paulus kennt nicht nur Philemon aus eigener Erfahrung, sondern hat einen Experten bei sich, einen Beter, einen Seelsorger, einen Hirten, der den Philemon genau kennt. Und damit wird dieses fundierte Wissen von Paulus durch den fachkundigen Rat von Epaphras unterstützt. Und deswegen können wir in den Versen 4 bis 7 den Charakter und die Tugenden dieses Menschen, der vergibt, erkennen. Also ich muss mir das ganz ehrlich sagen, wenn ich die Verse 4 bis 7 lese, habe ich den Eindruck, das ist so ein Bewerbungsschreiben für eine Missionsgesellschaft. Also als wenn Philemon irgendwo aufs Missionsfeld gehen möchte und er Paulus gebeten hat, könntest du mich mal beschreiben, damit die einen Eindruck haben, wer ich bin. Das sind glühende Worte der Wertschätzung. Oder? Ich frage mich nur, der Brief ist ja nicht an eine Missionsgesellschaft gerichtet, sondern dieser Brief ist gerichtet an den, von dem da die Rede ist. Also wenn ich Stefan einen Brief schreibe und darin seinen Charakter beschreibe, was ist denn das für eine komische Funktion? Warum schreibt, also ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ja, wenn ich eine Missionsgesellschaft über einen Dritten etwas schreibe, ist das klar. Die sollen ihn kennenlernen. Aber warum schreibt Paulus an Philemon, wie Philemon ist? Ach übrigens, Philemon, du bist folgender Mensch. Was soll das? Er möchte Philemon an das erinnern und das auch unterstreichen, was Philemon ist. Um ihn zu ermuntern, dieses Lobenswerte, was in ihm steckt, zu leben, zu praktizieren. Er handelt sehr weise, indem er an vorhandene Tugenden erinnert und sie lobt. Denn so ein Vorgehen motiviert zu richtigem Handeln. Jeder Jugendmitarbeiter im Raum, jeder Leiter in der gemeindeleitender Funktion sollte sich das vornehmen. Bete für die Leute, denke über die Leute nach und lobe sie für die Tugenden, die sie bereits haben. Das motiviert sie ungemein zum Dienst. Es spornt Mitarbeiter ungemein an, nicht wenn du ihnen dauernd ihre Fehler vorhältst, das muss vielleicht auch mal sein, sondern vor allem werden sie angespornt, wenn man den vorhandenen guten Charakter zum Ausdruck bringt und positiv hervorhebt. Und Paulus scheut sich gar nicht, das vor der gesamten Gemeinde zu machen. Vers 4. Ein vergebener Mann ist Grund zum Dankgebet. Er sagt, ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke. Jedes Mal, das sagt Paulus, wenn ich für dich bete, lieber Philemon, dann kann ich meine Gebetsliste beiseite legen und mir fällt sofort so viel ein, wofür ich dankbar sein kann. Es ist eine Freude für mich, für dich zu beten, weil ich sofort an so schöne Dinge erinnert werde, wo ich Gott einfach nur dankbar sein kann, dass du diese Tugenden von ihm geschenkt bekommen hast, dass der Heilige Geist dich zu einem solchen Menschen geformt hat. Wir haben hier mehrere Jugendgruppen. habe keine Ahnung, wie eure Jugenden organisiert sind, aber in der Regel gibt es irgendwie Jugendmitarbeiter, Jugendleiter, die sich in der Regel auch irgendwann mal treffen. Zu einer Jugendleiterbesprechung oder wie auch immer. Hab gehört, Dönerbuden sind sehr beliebt für sowas. Und jetzt stellt euch mal vor, eure Jugendmitarbeiter oder euer Jugendleiter trifft sich in Dönerbude 1, 2 oder 3. Ich habe gehört, es gibt 3 in Kriebitz. An 2 bin ich gestern vorbeigefahren. Die treffen sich da und sprechen über dich. Und sagen, ich oder wir danken unserem Gott alle Zeit, wenn wir für dich beten. Weil wir von deiner Liebe und von dem Glauben wissen, den du an den Herrn Jesus Christus hast. Und zu allen Heiligen. Und dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Kenntnis all des Guten, das wir in Christus Jesus haben. Das wäre cool, wenn eure Jugendmitarbeiter nicht sagen, schenkt, dass der endlich ein bisschen disziplinierter wird, dass er seine Sachen auf die Reihe kriegt, dass er aufhört zu fluchen, dass er endlich wegkommt von den Zigaretten oder sonst irgendwas, ja? Sondern wenn so viel Lob da ist. Das wäre schön, oder? An mir soll es nicht scheitern. Scheitert es vielleicht an dir? Also es ist schön, Philemon ist ein Mensch, für den gebetet werden kann. Und zwar jedes Mal, wenn Paulus betet, dann ist es ein Dankgebet. Vers 5. Ein vergebener Mensch glaubt an Gott und liebt daher die anderen Christen. Denn ich höre ja von deinem Glauben an Jesus, den Herrn, und deiner Liebe zu allen Heiligen. Das Wort hören, das da im Griechischen steht, ist in einer bestimmten grammatikalischen Form geschrieben und die sagt aus, ich höre es immer wieder. Dauernd höre ich das. Nicht, ich habe da irgendwann vor 44 Jahren mal was von gehört und seitdem nichts mehr mitgekriegt, sondern immer wieder höre ich, dass deine Tugend ist, Glauben an Jesus und Liebe zu den Heiligen. Könnten das deine Jugendmitarbeiter sagen, wenn sie dich das nächste Mal bei der Dönerbude treffen? Dein Glaube an Jesus, deine Liebe zu den anderen Heiligen? Paulus kann ohne Künstlerei und Krampf schreiben, alles, was ich über dich, Philemon, höre, und denk nochmal, Epaphras ist gerade da, der Informant. Alles, was ich über dich höre, sind gute Nachrichten. Und da jede gute Gabe, auch deine Gnadengabe oder deine Liebe, dein Charakter von Gott kommt, danke ich Gott dafür. Und tatsächlich schäme ich mich nicht, dich mal zu loben. Wer sitzt noch im Raum, als der Brief vorgelesen wird? Apphia und Archippus, wo wir nicht genau wissen, wie wir sie einordnen sollen, und die ganze Gemeinde. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele in der Gemeinde beim Vorlesen des Briefes sagen, stimmt, so ist er, unser Philemon. Wenn ich gerade mal so eine kleine Glaubenskrise habe, ich gehe zu Philemon hin, red mit ihm und Philemon, der hilft mir auf mit seinem Glauben. Ja? Oder wenn ich Liebe brauche, ich komme zu dir. Ich krieg wieder immer, weil da ist so viel Liebe zu allen Heiligen. Beschreibt dich der Text? Wäre es cool, wenn er dich beschreiben würde? Vielleicht ist das etwas für Seite 14. Da habe ich nichts draufgeschrieben, aber vielleicht schreibst du es drauf, ich will so ein Philemon werden. Und vielleicht konkretisierst du das auch ein bisschen mehr, was das konkret heißt bei dir. Wichtig ist, Paulus hört vom Glauben und der Liebe des Philemon. Es geht nicht zunächst um Taten. Hat regelmäßig seinen Bibelleseplan gelesen, ist immer pünktlich zum Brotbrechen da, hat immer einen Wortbeitrag zum Mahl des Herrn und ist der Erste, der den Wein verteilt oder den Traubensaft. Ist der, der immer als Letztes geht, wenn die Gemeinde abgeschlossen werden muss. Das sind gute Dinge, aber es sind Abfallprodukte von Glauben und Liebe. Paulus hört vom Glauben des Philemon. Es geht nicht um einzelne Taten, sondern es geht um den Charakter, aus dem heraus dann etwas folgt. Viele Menschen verstehen Christsein völlig falsch. Ja, angefangen bei denen, die denken, wenn sie ein bisschen Wasser auf den Kopf gespritzt oder geträufelt bekamen oder vielleicht auch ganz in das Wasser eingetaucht wurden, das macht sie zum Christen. Als wenn ich zum Hamburger werde, bloß weil ich bei Burger King mal reingehe. Ja? Nein, solche Äußerlichkeiten sind es nicht. Wenn du weißt, dass Christus für dich gestorben ist, Karfreitag, und für dich auch auferstanden ist zu Ostern, dann ist das schon mal gut. Aber ist er auch für dich gestorben in dem Sinne, dass du dein Leben gekreuzigt siehst durch das, was er am Kreuz von Golgatha tat? Hast du das für dich angenommen, dass dein altes Leben ein Ende hat mit dem auf Golgatha? Hast du dich entschieden, dein Leben für Christus danach zu leben? Und zwar jetzt nicht die konkreten einzelnen Taten, sondern zu sagen, ich will mit meiner ganzen Persönlichkeit ein Christus-Nachfolger sein. Ich will ihm ähnlich, ich will ihm ähnlich werden, wie es da vorne auf dem coolen Plakat steht. Leute, wenn ihr unterwegs seid, um Regeln einzuhalten, wenn es darum geht, in irgendeinem Handbuch Häkchen zu machen, habe ich erledigt, dann seid ihr auf dem falschen Weg unterwegs. Christsein besteht nicht im Reinhalten von Regeln. Christsein besteht zunächst mal in der Erkenntnis, dass ich Regeln gar nicht einhalten kann. Und dass ich deswegen schuldig bin und Vergebung brauche. Und diese Vergebung, die dir gewährt wird, die macht dich zum Christen. Und dann versuchst du, Regeln einzuhalten, ja. Weil du erkannt hast, dass die Regeln gut sind. Nicht die Regel als Regel, sondern das, was dahinter steckt. Dass es für den, den du nicht umbringst, irre hilfreich ist, wenn du ihn nicht umbringst, weil er danach noch lebt. Weil du erkannt hast, wie sinnvoll das ist. Aber nicht, weil du nur in deinem Gehorsamsbuch einen Haken machen willst. Dieser Philemon ist nichts davon. Er ist nicht nur ein Typ, der irgendeine To-Do-Liste abarbeitet. Philemons Glaube drückt sich in Liebe aus. Und jetzt kommt's. Wenn ihr abgestürzt seid, wieder hochfahren. Ihr habt 4 Sekunden zum Booten. Okay, Windows 95 vielleicht unterwegs noch. Wenn du keine Liebe hast, wie ein Philemon Liebe hatte, wenn du keine Liebe gegenüber anderen Gläubigen hast, wie Philemon sie hat, dann kannst du auch keine Nachsicht ihnen gegenüber zeigen, kannst ihnen nicht vergeben, sondern du musst ihnen andauernd ihre aktuellen und ihre ehemaligen Fehler immer wieder vorhalten. Und dann bist du kein vergebener Mensch. Philemon hingegen hat Liebe und Glauben zum Herrn. Und die Frage ist heute, wie sieht's bei dir aus? Philemons Glaube war nicht nur so ein Mitgliedsausweis, den er ab und zu mal hochgehalten hat, wenn einer danach gefragt hat. Philemons Glaube und Philemons Liebe bewiesen, dass er um die Sache des Herrn besorgt ist. Er liebt den Herrn, er streckt sich nach der Ehre des Herrn aus, er will seinen Glauben ausdrücken. Und Glaube und Liebe geben ihm die Fähigkeit zu vergeben. Wenn du keinen Glauben hast, wenn du keine Liebe hast, kannst du nicht vergeben. Umkehrschluss, wenn du Probleme hast, richtig nachhaltig Probleme zu vergeben, dann würde ich an der Stelle gar nicht so lange rumschrauben und rumdoktern, sondern ich würde fragen, habe ich Glauben und habe ich Liebe zu allen Heiligen? Liebe hat viele Ausdrucksformen und meiner Meinung nach ist eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Ausdrucksform von Liebe, dass ich vergebe. Weil Philemon Glauben und Liebe zu den Heiligen hat, orientiert sich seine Liebe nicht, schwieriger Satz, an der Liebenswürdigkeit des Gegenübers. Die Liebe orientiert sich nicht an der Liebenswürdigkeit des Gegenübers. So wie wir gestern schon gelesen haben, ihr erinnert euch noch an das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Vergeben orientiert sich nicht an der Vergebenswürdigkeit dessen, der da vor mir kniet. Nicht an seiner Vollständigkeit der Sündenerkenntnis, nicht an der Fähigkeit, irgendwas wieder gut zu machen. Wahre Vergebung orientiert sich woran? Nicht an der Person vor mir. Woran orientiert sich wahre Vergebungsfähigkeit? An dem, wie viel mir vergeben wurde. Solange du auf die Person, die vor dir kniest, achtest, hast du den völlig falschen Blickwinkel und kannst nicht von Herzen vergeben, wie es am Ende des Gleichnisses heißt. Du musst den Blick ins Himmelreich wenden und vielleicht auch in die tiefsten Ecken deiner schwarzen Seele um festzustellen, wie viel mir vergeben wurde, ist viel mehr als die Pillepalle-Sache, die mir gerade hier vorgetragen wird. Und weil mir vergeben wurde, deswegen vergebe ich. Weil ich viel geliebt wurde, deswegen liebe ich viel. Ihr kennt die Geschichte, wo jemand Jesus Öl auf die Füße macht und einreibt? Und alle drumherum stehen und sagen, boah, wenn Jesus wüsste, was für eine Frau das ist, das geht ja gar nicht. Und Jesus sagt, wem viel vergeben wurde, der macht was? Wisst ihr es? Der liebt auch viel. Das ist genau dieser Blick. Wenn ich weiß, wie viel mir vergeben wurde, dann kann ich viel lieben. Und eine Ausdrucksform von Liebe ist, dass ich anderen Leuten vergebe. Deswegen meine ich, wenn du nicht vergeben kannst, ist das Problem vermutlich gar nicht auf dieser Ebene, ich und der Schuldner, sondern dass ich noch nicht gerafft habe, wie viel mir vergeben wurde. Dass ich das Evangelium mal so schnell mitgenommen habe. Ah, ich habe gehört, ich kann meine Schuld loswerden. Na klar, nehme ich mit. Und hier noch eine Tüte Nesquik und hier noch eine Tüte Aspik. Hühnchen an Aspik zum Beispiel. Mag ich übrigens sehr mit Remoulade. So ist nicht das Evangelium, sondern das Evangelium ist eine wahnsinnig große Erkenntnis, wie groß Gott ist und wie klein ich bin. Und wenn du diese Erkenntnis noch nicht durchgemacht hast, dann ist das etwas für deine leere Seite zu notieren. Darüber will ich nachdenken. Wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Wer ein Problem hat zu lieben oder zu vergeben, fangt an, bei der eigentlichen Ursache zu gucken, dass ihr euch eurer eigenen Vergebung nicht gewiss seid. Entweder weil ihr sie nicht bekommen habt oder weil ihr noch nicht drüber nachgedacht habt. Ich habe heute Morgen noch reingeschrieben, Glaube und Liebe sind wie ein verliebtes Pärchen. Haben wir gerade ein verliebtes Pärchen? Ja, ihr beide seid schon ziemlich. Also man müsste jetzt hier eine Kamera drauf richten und das nach vorne. Also so ein verliebtes Pärchen, die beiden kann man gar nicht trennen. Da sind die Arme ineinander verknotet und so weiter. Ja, Glaube und Liebe gehören zusammen und sie kennzeichnen einen vergebenden Menschen. Vers 6. Jetzt wird schlimm. Wenn ihr dachtet, das war schon ganz schön trocken bisher, Ansgar, jetzt kommt Vers 6. Dieser Vers hat mich nochmal 2 Stunden gekostet, weil ich ihn in Elberfelder Deutsch gelesen habe und gesagt habe, ich verstehe ihn nicht. Dann habe ich einen größeren Fehler gemacht. Ich habe mir noch 6 andere Bibelübersetzungen daneben gehalten und merkte, das ging anderen Leuten auch schon so und das sind professionelle Bibelübersetzer. Also wenn ihr mal alle Bibeln, wenn wir das die Zeit hätten, mal alle Bibeln nebeneinander halten würden und so weiter, dann würden wir merken, da ist etwas im Griechischen verfasst worden, was richtig schwer zu verstehen ist. Wie kriegen wir das jetzt gelöst? Ich glaube, dass diese Übersetzung uns eine Hilfe ist. Ich habe es jetzt selbst vom Griechischen nochmal her übersetzt. Das kommt auch sehr nah dran, was Karl-Heinz in seiner Neuen Bibel heute Übersetzung schreibt, also für die, die eine NEÜ hier haben oder NBH, da kommt Ähnliches bei raus. Dieser Vers 6, ich lese ihn mal vor, ich bete, dass dein Glaube, den wir beide teilen, wirksam wird, indem du alles Gute, das wir in Christus haben, erkennst. Rein von den Wörtern her ist es jetzt vielleicht klarer als das, was Elberfelder anbietet. Inhaltlich müssen wir längst nochmal drüber nachdenken. Weil so einfach ist der Satz ja auch nicht. Aber er muss ja irgendwas bedeuten, sonst hätte ihn ja der Heilige Geist nicht aufgeschrieben hat. Schränkt euch mal für 3 Minuten an. Noch mehr als bisher. Erste Aussage, die da drin steckt, und da könnt ihr mir alle zustimmen, das ist Theologie für Optiker. Paulus betet für Philemon. Das ist schon mal eine coole Aussage, oder? Stell mal vor, du kriegst von deinem Jugendmitarbeiter einen Brief, wo drin steht übrigens, ich bete für dich. Toll. Ihr Jugendmitarbeiter, habt ihr den Wink mit dem Zaunfall verstanden? Beten und schreiben. Zweitens, Paulus spricht nicht von oben herab, sondern er spricht von dem Glauben, den wir beide teilen. In manchen Übersetzungen der gemeinsame Glaube. Paulus spricht also nicht von oben herab und sagt, mein Glaube, dein Glaube, sondern ein gemeinsamer Glaube, den Glaube, den wir beide teilen. Das finde ich sehr ermutigend. Obwohl Paulus der Typ ist, dessen Schweißtücher auf Kranke gelegt wurden und sie dadurch geheilt wurden. Ein Erlebnis, das der Philemon mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht hatte. Ich habe es auf jeden Fall noch nie erlebt, dass irgendwelche schwitzigen Tücher von mir irgendwas bewirkt haben, außer Ekelanfall. dieser Paulus schreibt, du, wir haben den gleichen Glauben. Augenhöhe. Augenhöhe. Ermutigend. Und dieser gemeinsame Glaube oder den Glauben, den sie teilen, dieser soll nun wirksam werden. Das griechische Wort, was da steht, ist energes. Und da merkt ihr, das Wort kennt ihr. Ihr kennt das Wort Energie oder energisch. Und genau das steckt da drin. Der Glaube soll wirksam sein. Will Paulus ausdrücken, dass der Glaube von Philemon nicht wirksam ist, sondern er jetzt endlich wirksam werden soll? Nein, das meint Paulus nicht, denn im vorigen Vers hat er doch Philemon gerade für seinen Glauben gelobt. Dann kann er im nächsten Vers nicht sagen, dann hoffentlich wird dein Glaube irgendwann mal wirksam. Paulus betet vielmehr, dass dieser Glaube in einer bestimmten Art wirksam wird, nämlich dass er sich auswirkt. Steht alles in dem Vers drin. Ihr müsst einfach nur, was ich sage, mit dem Vers da oben vergleichen. Dieser Glaube soll sich dahingehend auswirken, dass Philemon tief erkennt, was Christus für Christen bedeutet. Was ist Christus für uns? Und dann sagt ihr alle, na, wissen wir doch, was Christus für uns ist. Hallo, wir feiern Ostern, wir wissen doch alle, was Christus ist. Paulus sagt zu einem bekehrten Mann, ich möchte, dass dein Glaube dahingehend wirksam wird, dass du erkennst, was Christus ist. Offensichtlich meint er nicht diese Basiswissen, dieses Christus ist für mich am Kreuz gestorben, damit ich nicht die Schuld tragen muss, die der Zorn Gottes auf mich entladen würde. Römer 1. Ja, sondern da ist offensichtlich mehr gemeint. Und die Frage ist, ob du überhaupt ein Interesse drin hast, mehr als die Vorschule Gottes zu besuchen. Ach, ich fand's in der Vorschule immer so toll, haben wir gemalt, haben wir gesungen, haben einen Stuhlkreis gemacht, das reicht mir. Grundschule, wozu? Mittelschule, Realschule, Hauptschule, Gymnasium, integrierte Sekundarschule, wie es bei uns in Berlin heißt, brauche ich alles nicht im christlichen Glauben. Bist du so ein Typ? Nein. Ich bete dafür, dass euer Glaube wirksam wird. Dass ihr mehr und mehr erkennt, wer Christus für uns Christen eigentlich ist. Das ist das, was im Vers 6 steht. Das beten ab heute alle Jugendmitarbeiter für euch regelmäßig in den Dönerbuden. Gleich für den Dönermann mitbeten. Und wie? Wie soll das passieren? Paulus betet, dass Philemon in seinem Verständnis von Christus vorankommt, indem er die Inhalte seines Glaubens lebt. Was sind denn die Inhalte unseres Glaubens? Auf eine Formel gebracht, Versöhnung durch Vergebung in Christus. Das ist der Inhalt meines Glaubens. Ich bin versöhnt mit einem zornigen Gott, weil ich durch Christus Vergebung erlangt habe. Das ist mein Glaube. Nicht, weil ich irgendwelche Gesetze einhalte, nicht, weil ich irgendwelche Regeln gehorche, nicht, weil der Gemeindeälteste mich immer ganz doll lobt, sondern weil ich durch das, was Christus Karfreitag getan hat, versöhnt worden konnte. Und nach Römer 5,1, ich jetzt Frieden habe mit Gott, der vorher ein zorniger Gott war. Das ist das Gute, was wir in Christus haben. Vergebung, Versöhnung, Frieden. Wenn wir das glauben, ist das schön. Das ist gut. Aber erst wenn wir das, was wir glauben, praktizieren, werden wir es richtig verstehen. Während Philemon Vergebung praktiziert, wird er viel mehr verstehen, was Christus für ihn getan hat. Auf dem Weg des Glaubensgehorsams werden wir mehr verstehen, was unser Glaube eigentlich ist. Die ganze Zeit in irgendeinem Kämmerchen zu sitzen, der Denker, würde ich nicht wirklich voranbringen. Das ist dieser Elfenbeinturm oder wie heißt das Ding? Ja, so ein Turm, wo alle immer rumsitzen und sich riesen Gedanken machen, die mit dem wahren Leben nichts zu tun haben. Paulus betet davon, dass das, was an Glauben schon da ist bei Philemon, dass das durch das Ausüben der Glaubensinhalte, nämlich durch Vergebung, bei ihm wächst an Erkenntnis. Denn, bringen wir es mal auf die praktische Formel, wenn dir mal jemand so richtig kräftig wehgetan hat und du ihm vergeben musst, erst dann kapierst du, was es für Jesus oder für den Vater im Himmel bedeutet hat, dir zu vergeben. Denn du hast ihm viel mehr wehgetan. Dieses fromme Reden, ja, Jesus hat alle meine Schuld vergeben. Ja, okay, was genau hat er dir denn vergeben? Ja, meine Sünde hat er mir vergeben. Okay, wunderbar. Welche Sünde meinst du denn genau? Na, die schlimmen Dinge in meinem Leben. Ja, wunderbar. Aber welchen Schmerz hat der Vater deineswegen erlitten? Das lernst du, indem du selbst vergibst, weil du nämlich den Schmerz an deinem Herzen hast und sagst, ich kann ihm nicht vergeben, der hat mir so wehgetan, der hat mich so verletzt, der hat mich so lächerlich gemacht vor den anderen, der hat mir diesen oder jenen körperlichen oder finanziellen Schaden bewirkt. Und diese ganze Aufregung, die wir den anderen gegenüber transportieren, die hatte der Vater wegen deines Lebens viel mehr. Und wenn jetzt der Heilige Geist sagt, ich möchte aber, dass du diese Sachen, die du da gerade mir so erzählst, dass du die vergibst, dann verstehen wir, was es eigentlich bedeutet, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Freiwillig. Er war der Verletzte und er hat sich darum gekümmert, dass die Schuld entsorgt wird. Und genau in der Situation stehst du. Du musst aber zum Glück nicht ans Kreuz genagelt werden. Du musst nur sagen, ich vergebe dir von Herzen. Und intern sagst du, weil mir so viel vergeben wurde. Das ist das, was Vers 6 meiner Meinung nach meint. Praktisch. Auf Seite 26 findet ihr, könnt ihr aufschlagen, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, findet ihr einen Lückentext. Martin Luther, einer der Reformatoren, seit dem letzten Jahr vielleicht ein bisschen bekannter unter euch, Martin Luther hat zum Philemonbrief gesagt, wir sind alle Christi Onesimi. Das muss man erstmal Latein können, um den Satz zu verstehen. Also er meint, wir sind alle sowas wie Onesimusse von Christus. Wunderbar, jetzt haben wir ihn auf Deutsch übersetzt, den Satz, verstehen ihn trotzdem nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr im Nachhinein auf Seite 26 das mal versuchen aufzulösen. Ich habe da so zwei Seiten geschrieben. Die eine Seite beschreibt das Verhältnis Paulus, Philemon, Onesimus und die andere Seite Christus, Ansgar und Gott im Himmel. Und wenn ihr wollt, es gibt auch eine Lösungsseite, die könnt ihr dann unten per QR-Code abrufen oder geht auf die angegebene Internetseite, falls ihr unsicher seid. Keine Predigt irgendeines Ansgar oder eines begabten Predigers wird dich zu einem hingegebenen Christen machen. Das Einzige, was dich zu einem richtig hingegebenen Christen macht, ist, indem du loslegst und das tust, was Inhalt deines Glaubensbekenntnisses ist. Das ist das, was in Vers 6 steht. Vers 7. Ein vergebener Mensch möchte ein Segen sein. Vers 7 wird in der neuen Bibel heute übersetzt mit: Es hat mir viel Freude und Trost gebracht, Bruder, dass durch dich und deine Liebe der Heiligen ermutigt worden sind. Wir haben einiges über die Liebe von Philemon schon gehört. Und diese Liebe hat direkte Auswirkungen auf die anderen. Zum Beispiel freut sich Paulus darüber, dass Philemon andere erfreut. Ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, schreibt Elberfelder. Und das finde ich an Paulus sehr schön. Er ist sehr uneigennützig. Er freut sich nicht immer nur über die Freude, die ihm bereitet wird. Das ist ganz normal. Das kann jeder von euch. Also wenn ich dir Freude bereite, freust du dich. Geht ja sonst nicht anders. Aber freut ihr euch auch, wenn ein Mensch anderen Freude bereitet? Das ist so eine Gefahr für uns übergemeindlichen Diener. Wir rennen von Gemeinde zu Gemeinde und denken irgendwann, wir wären jemand. Auf unsere Predigt haben die Leute positiv reagiert und oh, wie viele Nachrichten ich danach bekommen habe, schon Wahnsinn. Und die Likes oder so. Freut sich irgendjemand auch, wenn, und das meine ich jetzt mal ganz böse, ja, wenn der Konkurrent auch erfolgreich ist? Einige von euch sprachen mich auf Jürgen Fischer an, ob ich den kennen würde. Wir haben 17 Jahre lang zusammen die gleiche Gemeinde geleitet. Ich glaube, wir kennen uns. Kann ich mich darüber freuen, wenn Jürgen erfolgreich ist? Kann ich mich freuen, wenn mir Leute sagen, gestern, glaube ich, sagte mir einer, also der Jürgen ist für mich voll ein Vorbild, wie hingegeben der ist und wie er die Bibel ernst nimmt und in sein Leben auch umsetzt und nicht nur darüber redet, sondern es auch praktiziert. Ich habe mich gefreut, das zu hören, dass Gott Jürgen nutzen kann, um andere Leute zu motivieren, anzuregen, Christ sein Ernst zu nehmen. Wenn du so eine, du bist jetzt, die meisten von euch sind nicht unbedingt übergemeindliche Prediger, zugegeben. Aber wenn du merkst, dass dein Geschwisterchen in der Gemeinde geistlich, mit den Anführungsstrichen, erfolgreich ist, freut euch mit. Paulus freut sich, dass Philemon andere erfreut. Paulus ist uneigennützig. kämpfe noch mit meiner Technik manchmal. Ich schiebe und plötzlich kommt eine ganz andere Seite und ich überlege, wo bin ich denn gerade? Jetzt bin ich beim Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Traumhafte App. Paulus hatte nicht nur Freude und Trost, sondern viel Freude und Trost. Warum? Weil Philemon die Herzen der Gläubigen erquickt hat. Das Wort erquicken benutzt heute kein Mensch mehr, oder? Also richtig erfreut hat. Leute, die in Schwierigkeiten waren, Leute mit herausfordernden Gefühlen, Leidende, Leute, die Schmerz erfahren, Leute, die mit dem Glauben und dem Leben kämpfen. Solche Leute erquickte Philemon. Das Wort, was Paulus hier benutzt, einer von euch ist doch bei der Armee, wie ich heute Morgen hörte, also beim Bund. Das Wort, was Paulus hier benutzt, ist ein militärischer Begriff, der dann verwendet wird, wenn eine Truppe marschieren, marschieren, marschieren muss und nach langem Marschieren, es heißt, okay, früher in den Wildwestern hieß es immer absatteln. Also ihr könnt jetzt hier Pause machen. Und das, was dann entsteht, dieses Pause machen, das ist das Wort, was hier mit erquicken wiedergegeben ist. Streckt euch danach aus, solche Menschen für andere zu werden, die es als eine Erquickung empfinden, in eurer Nähe zu sein. Vielleicht bist du gerade jemand, der Erquickung braucht. Dann lass den letzten Satz an dir vorbeigehen. Das ist auch okay. Manchmal sind wir die Nehmenden von Erquickung und das ist okay. Aber mein Streben ist, nicht anderen zur Last zu fallen und zu sagen, lass uns noch mal eine Stunde länger laufen, sondern eher zu sagen, komm, lass dich erquicken, Bruder. Lass dich erquicken, Schwesterchen. Ein vergebener Mensch möchte ein Segen für andere sein. Wir kommen zum Ende. Ich habe mir nur überlegt, stell mal vor, ihr wäret Philemon. Und er muss diesen Brief vor der Gemeinde vorlesen. Mit solchen Worten über seinen eigenen Charakter, seine eigene Tugend. Was würdet ihr machen? Kannst du mal bitte vorlesen? Also ich würde das Ding nicht selbst vorlesen, oder? Aber selbst wenn du es dann vorliest und ich sitze dann da irgendwo und die Leute nicken immer. Stimmt. Ja, mich hat er auch erquickt. Ah, ich finde das so toll. Ja, seine Liebe, sein Glauben. Wir haben das Spiel ja eben schon durchgemacht, ja? Der arme Kerl. Jetzt mal ganz kurz unter uns, hört ja keiner zu. Kann er Onesimus nicht mehr vergeben? Mit so viel Sahne, die ihm in den Bart geschmiert wurde. Und das stimmt ja, das, Paulus lügt ja da nicht. Ja? Aber dieses wertschätzende Anreden von Onesimus, dieses Loben vor der von Philemon, das Anreden von Philemon, das Loben vor der gesamten Gemeinde und alle sagen, stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt das, hast du das mitgekriegt? Ja, das ist so. Wow. Ist das ein Umgangsstil? Den kennt ihr aus euren Gemeindezusammenkünften auch bestimmt. Brüderstunden, Gemeindestunden oder so, oder Jugendstunden, so geht ihr miteinander um. Wertschätzen, das Positive des anderen betonen. Und wenn man was erreichen will als Mitarbeiter, dann überlegt man, welche Tugenden kann ich ansprechen und die lobe ich. Ist doch bei euch so, oder? Dann verzeiht mir, dass ich euch knapp 50 Minuten gelangweilt habe. Sollte es vielleicht nicht so sein, dann könnte das nochmal ein Punkt sein, nachzudenken. Einerseits bin ich ein Mensch, der so gelobt werden kann und zweitens gehe ich mit Menschen auch so um, wie es der Apostel Paulus tat. Jeder, der ein Grund zum Danken ist, jeder, der die Heiligen liebt und der den Herrn Jesus liebt, und der durch das Ausleben seines Glaubens an Jesus Christus mehr und mehr erkennt, wer Christus eigentlich für uns ist. Jeder, der die wahre Erkenntnis liebt und der es liebt, ein Segen für andere zu sein. Wisst ihr, was das für ein Mensch sein wird? Ein vergebener Mensch. Das Vergeben ist dann ein Ausfluss, ein Ergebnis, eine Auswirkung dieses Charakters. Versteht Vergeben nicht als ein To-Do in eurem Glaubensgehorsamsbuch. Ich muss wieder vergeben. Mist. Hätte da nicht dastehen können, drei Ave Maria beten. Irgendwie ist es bei den Katholiken einfacher. Der Charakter eines vergebenen Menschen. Lasst uns danach streben. Und das zeigt Paulus in diesen kompakten Zeilen und Versen. Und er bereitet damit den Philemon auf den Wunsch vor, den er erst in Vers 8 äußern wird. Vergib Onesimus, nimm ihn in die Zusammengehörigkeit der Christen auf und mach noch mehr als das, was ich hier andeute. Ich habe gestern schon mal angedeutet, dass für mich die dringendste Frage beim Philemon-Brief ist, warum steht dieser komische, knickrige Brief mit seinen 25 Versen überhaupt in der Bibel? Dieses Privatschreiben. Philemon lebt nicht mehr. Onesimus lebt nicht mehr. Keiner der Leute, die hier angesprochen sind, lebt noch. Das Ding ist gelaufen. Wir haben noch nicht mal zum Glück ein Sklaventum hier, dass wir irgendwie in der gleichen Situation sein könnte, dass meine Sklavin mir wegrennt und ich dann irgendwann knock, knock, knock an der Tür, who's there? Irgendjemand dann die Tür aufmacht und ich feststelle, ups, da ist meine entlaufene Sklave. Das Ding hat doch mit dem wahren Leben überhaupt nichts zu tun, oder? Oh doch, es hat sehr viel damit zu tun. Es ist nur ein Anwendungsfall davon. Eine Triebfeder für die Arbeit für mich am Philemonbrief ist, dass Gott diesen Brief 2000 Jahre lang aufbewahrt hat und ich gesagt habe, ich will verstehen, warum er diesen Brief uns aufbewahrt hat. Das ist mein Vertrauen darin, dass der Heilige Geist die Bibel geschaffen hat. Ich sage, wenn ein allmächtiger Gott, in diesem Fall die Person des Heiligen Geistes, dieses Dokument aufbewahrt, dann muss das irgendwas für mich bedeuten. Denn, ihr kennt 2. Timotheus 3, 16, 17, dass jede Schrift von Gott gegeben ist einerseits, aber dass sie auch einen vierfachen Nutzen hat. Schrift, die vom Heiligen Geist kommt, muss einen Nutzen haben. Und wenn du deine Bibel liest und immer wieder sagst, bringt mir nichts, bringt mir nichts, bringt mir nichts, bringt mir nichts, dann ist das Problem entweder auf der Seite der Schrift, meep, verloren, oder auf deiner Seite. Ja, genau. Und deswegen sage ich, wir dürfen über den Philemon-Brief nicht einfach drüber brettern, nur weil er klein ist. Das finden die Leute unter 1,60 im Raum auch so. Ja, bloß man ein bisschen kleiner ist, muss man ja nicht ignoriert werden. Im Gegenteil. Warum ist der Philemon-Brief da? Ganz simpel. Es ist ein praktisches Beispiel aus einem praktischen Leben, wie man vergeben muss. Nichts Theoretisches, sondern ganz konkret ins Leben hineingeschrieben. Und warum haben wir den Brief? Weil wir Vorbilder brauchen. Wir lieben es, Vorbilder zu haben. Wir mögen lieber 3 Vorbilder als 100 Predigten. Wir rennen lieber zu irgendjemandem und sagen, sag mir, was ich tun soll. Wie hast du das gehandelt, als du in einer ähnlichen Situation warst? Und hier haben wir ein Vorbild. Gott ist ein Gott der Vergebung. Die Vergebung, die uns in unendlich größerem Maße zuteil wurde, sollen und können wir auch an andere weitergeben. Sofort. Großzügig, nachhaltig, freiwillig, nicht auf den Schaden oder den Schädiger schauend, sondern für die Gnade dankend, mit der uns vergeben wurde. Wenn ihr das Neue Testament lest, werdet ihr immer wieder auf Bibelverse stoßen, wo drin steht, seid wie Christus, ahmt Christus nach, wandelt wie Christus, lebt wie Christus, seid Nachfolger Christi. Was bedeutet es zu sein wie Christus? Mehrere Antworten sind da richtig. Aber ganz weit oben steht, so wie Christus zu sein heißt zu vergeben. Denn niemals sind wir so gottähnlich, als wenn wir vergeben. Wir setzen morgen fort. Ich lade jetzt ein, dass ich zum Schluss erstmal bete und dass wir nach diesem Gebet kurz überlegen, ob es Fragen gibt zu meinem heutigen Vortrag. Nicht zu den Punkten, die euch ohnehin schon im Kopf stehen, ja, weil wir haben ja noch 2 Vorträge, sondern zum heutigen Vortrag. Wenn ihr spontane Fragen habt, die sich auch kurz beantworten lassen, dann könnt ihr sie gerne im Anschluss stellen. Ich versuche sie dann kurz zu beantworten. Ansonsten, wie gesagt, haben wir auch das Fragenkästchen oder den Referenten selbst im Anschluss. Steht bitte auf, sofern ihr dazu in der Lage seid. Lieber Jesus, ich bin beeindruckt davon, wie du den Paulus verändert hast. Ein Mann, der darauf verpicht war, jedes Strichlein vom Gesetz ganz genau zu erfüllen und der die Christen verfolgte, wird jetzt zu einem Menschen, der nicht nach Recht oder Falsch fragt, sondern der zur Vergebung einlädt, zur Vergebung ermuntert. Und so sehen wir uns auch immer wieder. Herr, wir wollen Menschen sein, die sich verändern lassen durch dich. Wir wollen nicht so durchs Leben gehen, wie wir vielleicht jahrzehntelang durchs Leben gegangen sind, so wie wir geprägt wurden, so wie wir erzogen oder ausgebildet wurden, sondern wir möchten gerne ein Mensch sein, wie ein Paulus, der verändert wird. Und zwar zu einem Charakter, der dich erfreut, dich verherrlicht. Und wir sehen, dass Paulus sich ausgewirkt hat auf Philemon, dass auch ein Philemon ein so wahnsinnig tugendhafter Typ war und so verändert durchs Leben gegangen ist, dass Paulus ihn loben kann, jedes Mal danken muss, wenn er für ihn betet und er so viel Gutes über diesen Mann sagen kann und er das in die Öffentlichkeit hinaus posaunen kann, weil es keinen Widerspruch geben wird. Ich wünsche mir für mich, für jede Schwester, für jeden Bruder im Raum, dass du uns alle auch so veränderst. Dass wir Anlass für andere sind zum Danken. Für dein veränderndes Wirken durch deinen Heiligen Geist an unseren Seelen und Charakteren. Und ich wünsche mir, dass wir dadurch Menschen erfreuen, erquicken. Dass wir in einen Ruheort sind. Dass da, wo sie mit einer Last kommen, vielleicht auch einer Last, die sie uns gegenüber haben, wir sie erquicken können. Dass wir ihnen sagen, komm, setz dich hin, mach Pause. Ich wünsche mir sehr, dass du dieses Wochenende nutzt dafür, dass Menschen verändert werden. Und du siehst, wie jeder Einzelne über meine Worte denkt, ob er zustimmt, ob er ablehnt, ob er Fragen hat, ob er das kritisch sieht oder ob er sich ausstreckt und sagt, ja, so möchte ich gern sein. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hilfst, durch deinen guten Geist, in deinem Tempo, mit deiner Reihenfolge. Hilf uns, dass wir, die wir zu 100 hier zusammengesessen haben und aus vielen Gemeinden kommen, es auch schaffen, in unseren Jugendgruppen diesen Geist zu leben, dass wir einander ermuntern vor Ort. Du, wir haben doch gehört, so und so ist ein vergebener Mensch. Wollen wir diesen Charakterzug nicht in dieser Situation, in der wir gerade stehen, auch mal anwenden? Wollen wir nicht Gott bitten, uns zu vergeben oder uns zu helfen, so zu werden? Ich wünsche mir das sehr, Herr, dass dein Wort ein veränderndes Wort ist. Denn dazu hast du es geschickt und ich bitte dich, dass du jeden Widerstand brichst, der dagegen irgendwie angeht. Segne sie uns bitte. Wir möchten mit unserem Leben dich verherrlichen und wir möchten, dass Menschen uns angucken und sagen, wenn Gott so ein vergebener Gott ist, so wie du vergibst, dann will ich diesen Gott gerne kennenlernen. Lass uns ein helles Licht für dich sein, Herr. Amen.